Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner. Grüß dich, Benedikt.
Grüße dich, Elsbeth.
Danke, dass du bereit bist, mit mir ein durchaus heißes Eisen einmal zu besprechen, nämlich die Situation mit den vielen, vielen Menschen in unseren Schulen, die einen anderen, also die aus einem anderen Land kommen und eine andere Muttersprache haben als Deutsch. Und ich finde es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil wir ja sozusagen als Lehrerinnen und Lehrer vor dieser Situation stehen. Was weiß ich, zum Beispiel in meiner Klasse habe ich neben 10 maximal österreichischen Kindern, die auch Deutsch als Muttersprache haben, das sind wahrscheinlich noch weniger, weitere 10 aus vielen anderen Muttersprachen, durchaus oft mit 10 verschiedenen Muttersprachen in einer Klasse. Das kommt ja vor. Und ich denke, dass es notwendig ist, dass wir einmal darüber sprechen und uns nur mit dieser schulischen Situation befassen, mit der ein Lehrer und eine Lehrerin einfach fertig werden muss. Mhm. Also ich möchte die allgemeine gesellschaftspolitische Debatte, welche AusländerInnen zu uns kommen dürfen und wann und wie, und das möchte ich weglassen, da möchte ich mich nicht drauf einlassen. Das zipft mich zwar an, dass das so ein Gesprächsthema ist und auch ein Wahlthema.
Wäre auch ein ganz notwendiger, wichtiger gesellschaftspolitischer Diskurs, aber ich verstehe.
Bleiben wir bei Bildung,
bei der Realität,
in dieser Situation.
Die Situation, die in den Schulen passiert und LehrerInnen betrifft, SchülerInnen betrifft, aber dann natürlich auch im Umfeld die Familien und die Gesellschaft insgesamt.
Ja.
Und ich merke es ja, weil du es so beschreibst mit heißen Eisen, wir realisieren es natürlich gerade in den letzten Monaten, letzten Jahren, weil sich das immer mehr aufheizt und natürlich auch zu einem ganz problematischen Diskurs oder ja, zu einer Problembeschreibung führt, die Schule ist überfordert, Schule kann nicht mehr so passieren, das sind ja alles so Überschriften, so Headlines, die man da hört, Unterricht kann nicht mehr gelingen, weil man Deutsch als Unterrichtssprache gar nicht mehr voraussetzen kann, und es wird ja eigentlich nur immer von einem Problem gesprochen.
Und das permanent. Also es ist sozusagen schon gang und gäbe, dass es völlig klar ist, warum so wenig herauskommt am Ende, von mir aus der 4. Schulstufe oder der 8. Schulstufe oder nach der Matura, ist ja klar, bei diesem hohen Prozentsatz an Kindern mit Migrationshintergrund geht halt das alles nicht mehr. Und das empört mich doch so, dass ich darüber auch einmal von einer anderen Seite her sprechen möchte mit dir.
Also, dich empört es.
Ja.
Aber das heißt ja, du teilst nicht diese Meinung. Also, machen wir vielleicht am Anfang doch noch so ein bisschen die Problembeschreibung. Also, was ich so wahrnehme, höre, ist, das beginnt schon in der Vorschule. Wir haben ja da auch die Diskussion gehabt mit den Deutschklassen. Ich denke, es war dann schon politisch eine gute Entwicklung, dass man das verpflichtende Kindergartenjahr eingeführt hat, um sozusagen da eine Vorstufe zu schaffen, wo spielerisch Deutschlernen noch passieren kann als Vorbereitung, um das etwas abzufedern. Aber trotzdem wird das Problem so beschrieben, dass gerade in der Volksschule da eine Überforderung passiert, und in der Problembeschreibung ist ja auch eines klar, Das hört man viel von Eltern, wo es um das Selektive geht. Also die große Frage, wo kann ich denn überhaupt mein Kind hinschicken? Im Ergebnis haben wir natürlich dann, dass es dezidiert Schulen gibt, die vor allem auch Privatschulen, weil dann ein Reglement ist, weil ein Schulgeld ist, dass dann Migrationskinder erst gar nicht dort sind. Also wieder die ÖsterreicherInnen oder die Deutschsprechenden unter sich, weil es eben ein Problem ist. Und eigentlich sagen viele Soziologen, es braucht eine ganz klare Durchmischung.
Na klar. Davon, ich meine, wann hast du das erste Mal von der Gefahr der Parallelgesellschaften gelesen und gehört? Ich glaube, das ist ja schon mindestens 20 Jahre, dass wir das wissen. Ja. Ja, und dass wir nie die Fehler machen wollten, zum Beispiel in Wien, die Berlin gemacht hat. Aber natürlich haben wir genau auch dieselben Fehler gemacht. Mhm. Aber gehen wir zurück wieder zur Schule. Das ist natürlich schon ein wirkliches Problem. Ich habe selber in einer Privatschule unterrichtet und natürlich waren die meisten davon überzeugt, man gibt das Kind zu uns, damit es eine christliche Erziehung hat. Mhm. Und bei tatsächlichen Umfragen, die dann eben ein neuer Leiter auch gemacht hat, ist ganz einfach die banale Wahrheit ans Licht gekommen, die Privatschule dient dazu, dass das eigene Kind ein wenig ferngehalten wird von der Unterschicht. Mhm. Ja, und natürlich gehört zu dieser Unterschicht, auch wenn es vielleicht im Ursprungsland gar nicht Unterschicht ist, aber da gehören natürlich jetzt auch 20 Jahre später auch jene Kinder dazu, die eben nicht Deutsch können und dann...
Aber siehst, da muss ich... Ich weiß, dass du es nicht so meinst, aber natürlich ein Einspruch, ja, weil das schon wieder so ein gesellschaftliches Vorurteil ist, ja, wo ich mich einfach ganz stark dagegen sträuben würde. Selbst wenn es so ist, dass das vielleicht dann eine Arbeiterschicht ist oder wie auch immer, aber alleine beim Beginn dieser Bewertung, dieser Klassifizierung, ja, beginnt ja schon das Problem.
Ja, aber so habe ich es nicht gemeint. Ich habe
natürlich gemeint, hast du es nicht so gemeint.
Unterschicht ersetzt jetzt, was man früher Unterschicht genannt hat, ersetzen diese vielen Kinder mit Migrationshintergrund, wiewohl die in ihrem Ursprungsland, so habe ich eh gesagt, überhaupt nicht Unterschicht sind, viele von denen. Ja, die sind genauso gemischt wie wir.
Aber wir können,
dass du das richtig.
Wir können es ja wirklich ganz uns ehrlich machen und es beim Namen nennen, so wie es gesellschaftlich wahrgenommen wird. Also wir haben die Wahl der Schule, dass Eltern unter Druck sind oder meinen, unter Druck zu sein, die richtige Schule, die richtige Bildung für das Kind zu finden, wo möglichst dann viel wenige Kinder mit Migrationshintergrund sind, weil man ja meint, dass, wenn nicht alle gut Deutsch sprechen, da schon ein Defizit passiert, also geringere Bildungschancen. Das ist einmal der erste Punkt und das nehmen wir in der Gesellschaft, also wenn man jetzt von den ÖsterreicherInnen, also von der Mehrheitsgesellschaft noch sprechen kann, schon als das Unterschied. Ja? Und das hat sich natürlich in den letzten Jahren, seit 2015 mit mehr Migration und vielleicht jetzt auch seit 2020, wobei in Österreich ja da jetzt mittlerweile nicht so viele Ukrainer sind wie zum Beispiel in Deutschland oder auch in anderen Ländern, aber gefühlt in der Gesellschaft wird es als Problem beschrieben. Und ich würde jetzt im europäischen Zusammenhang, ich meine, natürlich ist das Umgehen mit Migration überall eine Herausforderung und es wird natürlich auch politisch verwendet. Vor allem brauchen wir eh nicht jetzt reden von rechtspopulistischen Parteien, wird es vereinnahmt, das Thema wird Angst gemacht, wird es geschürt und dadurch stärkt sich das Empfinden der Gesellschaft, man ist da bedroht und vor allem auch Die Schule ist bedroht,
ja.
Der Unterricht ist bedroht, die Ausbildung meines Kindes ist bedroht.
Genau.
Und die LehrerInnen sind auch bedroht, weil sie können nicht das wissen, machen, was sie tun sollen.
Ja. Also das ist der Hauptgrund, warum ich diesen Podcast zu diesem Thema machen möchte, weil ich das wirklich unglaublich finde, dass sich viele der Beteiligten an Schule darin einig sind, dass so viele Kinder mit Migrationshintergrund das Niveau senken, wie man immer sagt, dass man dann nicht mehr so, dass das Kind nichts mehr lernt. Ja, ein fast ein Witz, also eine lustige Geschichte. Ich betreue ein bisschen eine türkische Familie und sie hat dann noch ein kleines Kind bekommen und hat zu mir gesagt, ich werde nichts mehr essen, ich werde nur mehr sparen, aber ich gebe mein Kind in die Waldorfschule. Und dann habe ich gesagt, warum gibst du dein Kind in die Waldorfschule? Sagt sie, weil in der normalen Schule nur Ausländer. Ja, also auch sie hat schon als Türkin mitgekriegt, dass man dort, wo die Ausländer sind, nichts lernt. Und dieser Konsens, den möchte ich, das ist auch ein Ziel, dies für mich, weiß nicht, also für mich einmal, diesen Konsens aufzubrechen. Zum Beispiel zitiere ich sowohl einen jetzt entstandenen Bericht einer Volksschule in Otterkring, als auch eine Erfahrung mit einer Volksschule der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, also diese Übungsschule, die automatisch die Zuwanderung in der Klasse grundsätzlich einmal von der Haltung her als bereichernd empfinden. Und dass es spannend ist, stell dir vor, ein Geografieunterricht nützt tatsächlich die vielen Länder, aus denen diese Kinder da herkommen, die da sind. Und was ist dort wichtig und wie schaut es dort aus? Und dann können diese Kinder auch zeigen, was sie können. Ich denke, eine größere Motivation fürs Deutschlernen gibt es eh nicht, als dass ich in meiner Klasse als Afghane oder als Ukrainerin den anderen etwas zeigen darf von meiner Heimat. Dann bin ich hier wichtig, dann bin ich hier ein Teil der Gruppe und dann mag ich gleich viel lieber Deutsch lernen. Aber das, so weit sind wir nicht.
Nein, das ist nicht ganz Realität, ja.
Aber es gibt eben diese Schulen, wo so etwas geht. Auch zum Beispiel, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen in einem Musikunterricht, wo ich Musiklehrerin bin, als dass wir selbstverständlich Lieder ausgraben aus allen diesen Ländern, wo meine Schülerinnen herkommen. Und dass die uns das dann auch erklären, dass wir die Sprache sehen, wie die ausschaut, dass die oft auch eine andere äußere Form hat, die wir gar nicht lesen können, wie die arabische Schrift, wo man dann von rechts nach links liest, oder das russische Schriftbild, das serbische Schriftbild und so weiter, oder das griechische. Dass das prinzipiell auch eine Bereicherung ist. Und jetzt stell dir allein die Tatsache vor, jetzt gehe ich vom Lernniveau aus, ja, stell dir die Tatsache vor, dass in einer Schule, von mir aus in einer vierten Klasse Volksschule oder dritte Klasse, gehen wir ganz hinunter in die Grundschule, dass die Kinder 10 verschiedene Lieder lernen in 10 verschiedenen Sprachen und zu jedem dieser Lieder gehört ein Kind dazu, das aus diesem Land kommt, ja, deswegen singen wir sie. Und dann dröseln wir auf, was lernen da alle Kinder?
Ich höre jetzt ganz viele LehrerInnen ganz laut aufseufzen und aufschreien und auch viele Eltern, die sagen, ja, aber liebe Frau Kostmeier, das ist ja alles wunderbar, nur der Unterricht besteht ja nicht nur aus Musik.
Ja, das ist eh klar. Jetzt rede ich einmal von einem Beispiel.
Ja, ja, schon. Aber du redest vom einfachen Beispiel und ich springe nur in die Bresche.
Wo lernen wir lesen und schreiben?
Ich lerne nur, springe in die Bresche für, ich denke jetzt gerade, ist jetzt nicht auch meine, ist nicht meine Meinung, sondern ich springe in die Bresche wirklich für viele LehrerInnen, die sich sehr bemühen und die aber verzweifeln, die teilweise tatsächlich sogar davon erdrückt werden, von den ganzen Erwartungen, weil da bäumt sich vieles auf. Selbst wenn eine Lehrerin die Grundhaltung noch hat, das positiv zu sehen, wird sie mit ganz großen Vorurteilen von den Eltern zum Beispiel konfrontiert. Das betrifft Schulen, die plötzlich, auch wenn sie sich sehr bemühen, aber sie können sich gar nicht wehren, weil da so viel hineinfließt.
Ja, also ich verstehe das natürlich und ich möchte auch wirklich nicht einem Euphemismus huldigen. Natürlich ist es eine schwierige Situation, wenn ich von mir aus schon 10 Jahre unterrichtet habe und jetzt vor der Tatsache stehe, ganz anders tun zu müssen, weil ich eine völlig andere Situation vorfinde. Mhm. Ja, also ich möchte da nichts beschönigen und ich weiß, dass da alle zusammen helfen müssen. Aber gehen wir zurück und schauen wir den Status quo an. Wie ist es in der Realität? Mhm. Wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer bemüht, bleiben wir noch einmal in der Volksschule, es stehen bestimmte Sätze an der Tafel. Die werden abgemalt, so wie sie halt da stehen, und die kommen dann zur Ansage. Mhm. Toll, alle, auch viele Kinder, die noch gar nicht Deutsch können, haben das gelernt, weil vielleicht Eltern auch helfen.
Mhm. Und so. Vielleicht halt auch mit mehr Anstrengung, im besten Fall.
Ja. Aber wie kann es dann sein, das ist auch der Status quo, dass am Ende der 4. Klasse, also wenn die Kinder in die Sekundarstufe 2 kommen und genauso noch, das ist das Furchtbare, am Ende der 8. Schulstufe so viele Kinder nicht Deutsch können. Mhm. Das ist mein Ausgangspunkt, warum ich nachdenke, weil es offenbar im herkömmlichen Sinn, so wie es jetzt ist, nur anstrengend ist. Mhm. Die Kinder lernen nichts, die LehrerInnen gehen ins Burnout, weil sie sich nicht mehr hinaussehen. Mhm. Ja? Deswegen habe ich halt jetzt das mit den Liedern erzählt, aber ich glaube generell...
Aber bleiben wir bei dieser Problembeschreibung.
Ja. Ja.
Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, gerade Volksschule, bildet die Realität ja tatsächlich ab. Ja. Ja? Also was geht da schief? Wo ist da das Problem? Warum ist dann das Ergebnis, dass dann in der 8. Schulstufe dann manche eben noch tatsächlich nicht in der Lage sind, Deutsch zu beherrschen?
Naja, jetzt komme ich natürlich wieder daher mit meiner Forderung nach einer neuen Didaktik, dass viel mehr Gespräch notwendig ist, auch mit dem Lernstoff, der Dialog mit dem Lernstoff wichtig ist, dass die Kinder die Chance haben, was ja erwiesenermaßen laut verschiedenen Untersuchungen des Gehirns, wie man Sprache lernt, bei Kindern noch recht leicht geht, dass man die Sprache lernt, wenn man untereinander spricht. Ja? Und wenn ein Unterricht ganz viele Arbeitsaufträge hat, setzt euch zu dritt zusammen und überlegt, was heißt das, ja, zum Beispiel, oder schreibt von jedem Land, aus dem ihr kommt, 3 Dinge auf, die anders sind als in Österreich. Einfach tausende solche Aufträge, wo man Lesen, Schreiben lernt. Ja, jetzt bin ich noch nicht beim Rechnen, jetzt bin ich mal beim Lesen, Schreiben. Aber beim Rechnen geht das natürlich auch, dass man sehr viel in der Zusammenarbeit, im Zusammenschluss, dann lernen alle, auch die Begabten kommen da ein Stück weiter. Aber das Pferd von hinten aufzuzäumen und einen Befehl auszusprechen, dass in der Pause nur mehr Deutsch gesprochen werden darf. Und dann braucht man wieder Gangaufsichten oder Pausenaufsichten, wo die Lehrer
Sprachpolizei machen.
Sprachpolizei, Kontrolle machen müssen. Ich meine, das ist ja pervers. Also das ist für mich absurd. Das ist, riecht nur nach Anstrengung, nach Wahnsinn, nach noch einer Verordnung, noch einem Erlass. Und wenn man mehr sich damit beschäftigt, wie lernt ein Kind, sagen wir mal bis 15, so ist, glaube ich, die Wissenschaft, ja, wo man Sprache, eine Fremdsprache noch gut lernen kann ohne Strebern, einfach durch miteinander Kontakt. Da müsste doch Schule durch ein bisschen ein anderes arbeiten und das ist nicht, das führt nicht ins Burnout. Es ändert nur das Bisherige. Ja, es muss ein Wechsel passieren und das ist auch aufgeschrieben, das war auch schon Gesetz für die neue Mittelschule, vom lehrerorientierten Unterricht, wo sich alles die Lehrerin, der Lehrer selber ausdenkt und einen Vortrag hält, auf die Tafel schreibt, hin zu einem lernerorientierten, wo Lernende überlegen, wie könnte das gehen, tauschen wir uns aus, was habe ich wann von dem oder dem gehört, was interessiert mich an dieser Textstelle, lesen wir zu dritt diese Geschichte. Was hast du gehört? Was hast du gehört? Jede schreibt auf, was ist dir wichtig? Es kann ein ganz kleines Textal sein. Aber die Kinder ins Denken und Tun zu bringen, weil, weißt du, Benedikt, ich bin vielleicht ungerecht, aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass mit dem Blick auf unsere Migranten auch so ein Blick von Abwertung einhergeht. Ja?
Absolut. Ich glaube, das ist der Kern der ganzen Geschichte.
Weil das können ja auch Zahnarztenskinder sein, das können Rechtsanwaltskinder sein, das können, so wie ich sie kenne, auch Chemikerkinder sein. Natürlich tut die Mama hier in Österreich in der Pizzeria Pizza backen, weil sie noch keine Nostrifikation hat als Mathematiklehrerin, die sie aber in Ägypten war. So eine kenne ich. Aber für uns sehen sie unter uns. Ja, es ist wie unsere neue Unterschicht, wo wir zuerst neu definieren mussten. Ja,
weil also ich würde vielleicht noch eines vorweg geschickt. Natürlich hat sich demografisch viel verändert. Das kann man natürlich nicht ausschließen. Natürlich hat sich die Gesellschaft verändert und gerade in den Ballungszentren, also wir haben natürlich auch da einen Unterschied, weil in Wien oder in anderen Städten ist das ein ganz anderes Problem. Das kennen in manchen Regionen des Landes Schulen teilweise überhaupt nicht, ja, die belächeln das und die kennen das nicht. Ja. Aus meiner Beobachtung und Wahrnehmung war es natürlich früher mit, Entschuldigung, wenn ich den Begriff verwende, mit ausländischen Kindern einfacher, weil es waren singuläre Situationen. Also das hat man leicht verkraftet. Da war, und ich sage jetzt bewusst, da war ein Ausländerkind oder maximal zwei pro Klasse und die sind da mitgelaufen und die haben sich angestrengt, weil die mussten, wollten dabei sein und die hatten ja gar keine andere Wahl. Ja? Und das höre ich auch von vielen Menschen, die migriert sind mit ihrer Familie und oft ganz unterschiedlich, was weiß ich, je jünger das Kind ist, was weiß ich, so 5 Jahre, 6 Jahre, da ist das Lernen einer neuen Sprache ja überhaupt kein Problem. Eben. Aber mit 12, 13 wird schon ein bisschen schwieriger oder vielleicht mit 14. Und ich denke da jetzt an ein Beispiel, wo ein Geschwisterpaar, eben der Junge 5 Jahre alt oder sagen wir 6 Jahre, gerade im Schulanfangsalter und seine 13-jährige Schwester. Und die 13-jährige Schwester, die ist halt in ihrer Altersstufe entsprechend in der Klasse eingestiegen und hat halt dann den Auftrag gehabt, okay, jetzt hast du ein Jahr Zeit, die Sprache zu lernen und streng dich an und das ist dein Ziel und dann kommst du weiter, wenn du die Sprache kannst. Bei dem Burschen mit sechs Jahren, den fünf oder sechs Jahren, war es natürlich das Einfachste, weil der ist da hineingewachsen. Und das sind jetzt so singuläre Erfahrungen, wo es dann eigentlich ganz gut geht und so läuft's. Die aktuelle Situation, und die wird halt in den Ballungsräumen und vor allem dann, wir haben ja auch einen Ausdruck dafür, in den Brennpunktschulen, wird es natürlich dann dramatisch, weil das nicht Einzelfälle sind, sondern weil das fast die ganze Klasse betrifft. Und ich habe natürlich da schon Verständnis, Solidarität auch gegenüber den betroffenen LehrerInnen, weil die natürlich mit einer Situation konfrontiert sind, die sie wirklich überfordert.
Ja, klar.
Und wo dann die Unterstützung fehlt, weil es gibt dann halt nicht genügend zusätzliches Personal, unterstützend, auch, was weiß ich, eine zweite Lehrerin da auch zur Verfügung zu haben, aufgrund des Lehrermangels und sonstiger Sparmaßnahmen und so weiter, wo es eigentlich notwendig sind. Also da schon Solidarität dafür. Aber jetzt zur Grundhaltung. Und ich glaube, dass das tatsächlich, das, was du auch angedeutet hast und du hast es eh schon gesagt, ich bin überzeugt, dass das eigentlich die Grundhaltung des Kernproblems ist, dass wir nämlich eben von Ausländerkindern pausenlos sprechen. Und das hat Abstufungen. Weißt du, ich erlebe es am Land, eben dort, wo das Problem, unter Anführungszeichen das Problem, nicht jetzt so klar ist, ja, wo es vielleicht nur ein Ausländerkind gibt, das Ausländerkind, das vielleicht sogar hier geboren ist, aber zum Ausländerkind wirklich tagtäglich gemacht wird.
Genau.
Und da muss man auch noch eins dazu sagen, das ist vielleicht jetzt auch noch eine Unterstellung, aber es ist meine Beobachtung, gar nicht so sehr von den Kindern untereinander, sondern von dem Umfeld und vor allem von den Eltern. Nämlich, wenn man sich dann Gespräche anhört, wie ist in eurer Klasse, wenn dann Onkel, Tante, Großeltern fragen, da kommt sehr schnell die Frage, ja, und wie viele Ausländer habt ihr in der Klasse?
Genau.
Und da musste ich schon einmal doch auch sehr schmunzeln, weil ich dann gehört habe, wir haben, also das redet ja jetzt eben eine Situation am Land, wir haben eigentlich nur zwei Ausländerkinder.
Ja, das habe ich alles auch erlebt.
Hast du auch gehört? Und dann habe ich nachgefragt, und woher kommen die? Habe ich dann gefragt. Und in dem Fall, und deswegen ist es jetzt ein bisschen ein Extrembeispiel und gar nicht so zu der Situation in den Brennpunktschulen, wo wir gleich noch drüber reden werden. Aber ich möchte damit einfach etwas aufzeigen. Und dann hat das Mädchen gesagt, ihre Situation in der Volksschule beschreibend, also zwei sind. Und ich habe gefragt, woher kommen die? Na, das weiß sie nicht.
Ja, stell dir vor.
Okay,
das regt mir schon wieder auf.
Und dann habe ich weiter gefragt, aber wann sind die zu euch gekommen oder so? Nein, die sind nicht hier geboren. Aha, habe ich dann gesagt, ja, aber warum sagst du jetzt Ausländer? Das sind Ausländer. Und dann hat sie gesagt, und dann habe ich gefragt, und in dem Fall war es nämlich dann noch, deswegen nenne ich dieses Beispiel, die sprechen so, weil die hier aufgewachsen sind, hier in den Kindergarten gegangen sind, sogar den Dialekt sprechen. Und dann habe ich dann auch gefragt, ja, sprechen sie anders oder können sie nicht Deutsch? Nein, die sprechen ihr Dialekt, so wie wir. Und dann habe ich gefragt, ja, aber warum sind das nur Ausländer? Weil sie einen anderen Namen haben.
Hm. oder kein Schweinsfleisch essen oder.
Ja, ja. Das ist jetzt herausgenommen, ein überzeichnetes Beispiel. Also wie gesagt, nicht jetzt Brennpunkt, Schulensituation.
Aber zur Haltung.
Aber das als Beispiel für die Haltung. Weil dieses Thema Ausländer, Ausländerkinder in unserer Gesellschaft, in unseren gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, in unseren Vorurteilen so extrem präsent ist.
Ja, eben. Es gibt natürlich da auch wieder Unterschiedliches, ja. Aber das ist einmal das Erste, dieser Blick von oben nach unten auf die AusländerInnen. Es ist eigentlich furchtbar, denn wer glauben wir, wer wir sind? Das denke ich immer so. Oder wenn wir suchen nach den europäischen Werten, sind wir denn stolz drauf? Wie viele dann auch natürlich erschreckenderweise glauben, dass das das Wiener Schnitzel ist oder
der Kaiserschmarrn.
Der Kaiserschmarrn und der Osterstollen und so.
Und der Strudel, der aus Österreich kommt.
Und natürlich Weihnachten, wo wir gar nicht mehr wissen, was wir da feiern. Na, also ich will nicht böse sein.
Die Leitkultur hast du jetzt gemeint. Ne?
Ja, auch das. Ja. Weißt du, das regt mich schon auf, weil das kann man natürlich anders auch noch darüber debattieren, aber das es soll jetzt nicht da ausgebreitet werden. Aber das ist so das Erste, dieser Blick nach unten. Und dann sehe ich, wie es auch früher schon, ob am Land oder in der Stadt, wie es jetzt einem individuellen Schicksal ergeht. Ja? Einem Kind. Das kommt ja in der Schule oft nicht so zum Tragen. Ja, das wissen wir auch schon, weiß nicht, wer kennt das Buch von der Christine Nöstlinger als Hitler, das rosa Kaninchen stahl, ein Kinderbuch, wo die Kinder zum Beispiel, in welchem Land zuerst, weiß ich nicht, in Frankreich, glaube ich, dann war das auch nicht mehr sicher und dann in England gelandet sind und überhaupt kein Wort von der Sprache kannten, in der sie da jetzt sich in der Schule gefunden haben. Ja, also auch kenne ich einen inzwischen Volksschuldirektor gewordenen jungen Mann. Weißt du, wenn man so einem zuhört, was der sich als geborener College mitgemacht hat, obwohl er natürlich ein normaler Schüler war und mit der Zeit auch ganz gut Deutsch kannte, aber halt ein College war, und ihm auch im Unterschied zu anderen auch die Eltern nicht helfen konnten. Ich meine, es darf man auch nicht vergessen.
Du meinst einfach wegen dem Itch,
ja,
das Vorurteil der Benachteiligung, der Zuordnung, das wird ja ein Ausländer sein und dadurch eine Diskriminierung
erlebt
hat. Ja,
und auch die Eltern natürlich, das kriegen ja die LehrerInnen auch mit, wenn Eltern nicht zur Besprechung kommen. Ja, da schimpfen sie natürlich auch viel, ist auch ein Problem, dass Eltern auch so wenig oft, ich glaube nicht, dass es meistens am Interesse mangelt, sondern so wenig Selbstwertgefühl haben, dass sie in eine Elternkonferenz gehen möchten. Ja, das ist wirklich, da leiden Lehrerinnen oft sehr darunter, dass sie die Eltern gar nicht erreichen können. Mhm. Das kommt natürlich auch vor. Das sind natürlich alles Probleme. Ich verstehe das, dass das schwierig ist. Ja,
ja, das ist wirklich die Realität. Ja.
Das ist die Realität.
Aber trotzdem, zur Grundhaltung. Ich meine, da stecken schon unfassbar viele Vorurteile. Ich meine, das, was du, wenn jetzt Eltern nicht zu Elternabende kommen, ja, kennen auch solche Beschreibungen, selbst schon aus dem Kindergarten, wenn es um die Vorbereitung für die Volksschule geht. Und dann kommt die Hälfte der Eltern nicht, obwohl die KindergärtnerInnen die alle einzeln eingeladen haben und angerufen haben und die Wichtigkeit erklärt haben und so weiter. Aber nein, ich glaube, es ist diese Klassifizierung. Es ist dieses Wir sind wir und die anderen sind die anderen. Und da steckt unfassbar viel an Vorurteilen und Ablehnung drinnen und eine Problembeschreibung, die von vornherein ist. Ja? Also sofort zum Problem gemacht wird, wo noch gar nicht das Bemühen vorher ist, sondern die Resignation schon vorher als Abwehrmechanismus
schon
kommt.
Schon vorher. Natürlich, Benedikt, ist es klar, dass zum Beispiel ein tschetschenisches Kind, das kriegstraumatisiert zu uns herkommt, natürlich gewaltbereiter ist in einem sozialen Umfeld als ein anderes, was immer da so schön herwachsen kann.
Noch dazu, wenn sie sprachlich nicht ausdrücken und wehren kann, dann vielleicht um sich schlägt.
Ja, und wenn das dann aber die Vorurteile unterstützt, ja, die die anderen alle haben, dann findet das Kind auch nicht heraus. Mhm. Und dann sind natürlich, haben wir natürlich die große Zahl der zunehmenden Gewalttätigkeiten an Schulen. Ja,
Aber es ist eben die Grundhaltung. Also ich möchte da noch ein bisschen tiefer bohren, weil also ich sehe wirklich da das Grundproblem und das ist halt auch wirklich extrem schwierig aufzubrechen, weil es bräuchte halt da einen gesellschaftlichen Konsens wie, also Willkommenskultur, das ist so eine Floskel, aber sie beschreibt natürlich schon auch grundsätzlich unsere Grundhaltung. Sind wir bereit dazu, mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen zu leben? Auch mit, also es gibt ja, es hat sich ja letztendlich vollkommen geändert. Also ich mache da jetzt schon ein bisschen einen gesellschaftspolitischen Exkurs, weil wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel Ungarn nimmt und der Herr Orbán, die Politik, die er da betreibt, ja, wo es wertekonservativ und der quasi sein christliches Abendland schützen möchte und die Familie und wir bleiben unter uns, dabei aber alle Vorteile der EU nützt, aber trotzdem eben suggeriert, wir können uns abschotten. Und so ist halt die Realität nicht. Und wenn man aber von dem nicht wegkommt, wenn man das meint, das bewahren zu können, da stellen sich einfach viele Fragen. Und das geht einfach nicht zusammen. Erstens haben wir Fluchtbewegungen, das ist das eine. Es gibt natürlich das Recht auf Asyl, es gibt Asylbewegung, Flucht und so weiter. Und es gibt natürlich Migration und teilweise wollen wir auch Migration, weil wir Arbeitskräfte brauchen in der Gesellschaft und die Regierung arbeitet ja daran, weil an allen Ecken und Enden wird immer klarer und auffälliger, es fehlen nicht nur Facharbeitskräfte, sondern es fehlen in allen Bereichen, in allen Betrieben mittlerweile Menschen, die da arbeiten können, also man sucht Arbeitskräfte und die Regierung beginnt ja jetzt strategisch mit verschiedenen Ländern, wir kennen es aus der Pflege, wo man Pflegekräfte anwirbt für den Gesundheitsbereich, aber es geht ja dann jetzt auch weiter in viele andere Berufe. Aber, und das passiert überhaupt nicht und das kritisiere ich. Man möchte auf der einen Seite die Arbeitskräfte, okay, wenn es geht, sogar noch billige Arbeitskräfte. Mhm. Wir sind immer noch in der alten Denke des Gastarbeitertums, die wir nicht ernst nehmen. Und zur Grundhaltung gehört auch, wir sind ja die Mehrheitsgesellschaft und die können ja gefälligst dankbar sein, wenn die bei uns arbeiten können und dürfen. Und die sollen ja dann wieder zurück. Mhm. Wir hatten, was weiß ich, die große Eigenwilligkeit Österreichs, was das Kindergeld, das Familiengeld anlangt. Und da hat ja eine Regierung damals, ist also bis zum EuGH gegangen, weil man gemeint hat, man könnte da EU-Recht anders interpretieren. Mhm. Und das ist wir, sind wir und die gegen die anderen dann auch ganz anders auslegen. Aber wenn wir Migration haben wollen, und das gibt es halt bei uns nicht, dass wir ein Migrationsland sind, das wird nicht politisch gesagt, dann müsste man ja eigentlich auch tatsächlich die Grundhaltung ändern. Da müsste man auch den Menschen, die man hier herholt oder hier haben will, auch wenn man das jetzt ganz selektiv sieht, weil im politischen Diskurs wird ja gesagt, wir wollen uns ja aussuchen, wer zu uns kommt. Wenn wir jetzt von Arbeitsmigration reden, dann tut man das ja tatsächlich. Und das funktioniert ja nur so politisch auch ein bisschen bis rechts. Ja?
Ja, ja.
Aber was man nicht bedenkt, und das ist die Grundhaltung, die haben dann hier auch ein Recht auf ein Leben, auf eine Lebensperspektive.
Oder Familie
auf ein
nachzuziehen.
Ganz richtig, auf ein Lebensumfeld.
Sicher.
Die haben die Ansprüche an Freizeit, genauso wie wir sie haben, aber wir sprechen sie ihnen ab.
Ja.
Und das ist alles verbunden mit diesem großen Drohgebiet und Begriff, den man in Ausländer hineinnimmt,
ja.
Weil das sind immer noch in der Denke, leider, ich sage das halt so leider so kollektiv, hier bei uns die Ausländer und wir, und die sind ja nur die Gastarbeiter.
Ja, genau. Ja, ich frage mich, was hat sich auf welche Art geändert? Denn schon vor 40 Jahren ungefähr, kann ich mich erinnern, ist so in jedem Deutschbuch, um zur Schule zurückzukommen, bei den Vorschlägen für Themen, immer dieses Thema gestanden in vielen Büchern. Arbeiter haben wir zu uns geholt, das waren damals nur die Spanier, so, ja. Arbeiter haben wir zu uns geholt, Menschen sind gekommen. Und das sollten die SchülerInnen diskutieren, wie das jetzt ist. Ja, das waren die Zeiten, wo es auch ich hasse Coleridge, du hasse Coleridge, warum sagst du mir George oder so. Ja. Und heute hat sich das sehr verschärft. Ja, und ich glaube, die Menschen brauchen für ihre Sicherheit, dass sie sich sicher fühlen können, so ein irgendwas, so wie ein geschlossenes, ein geschlossenes Umfeld. Sie fühlen sich sehr schnell bedroht, wenn die Welt zu groß wird. Darum sind ja auch viele statt EU-skeptisch, weil ihnen das zu groß ist und zu unvorstellbar. Und so kommt halt so, was
und
dann
immer natürlich auch das Gefühl, es wird ihnen was weggenommen.
Ja.
Und ich meine, das, Evi, wenn du das schon ansprichst mit der EU, das war ja, Österreich ist jetzt bald 30 Jahre Mitglied der Europäischen Union und trotzdem ist es noch immer so ein großes Problem und so eine große Identitätsfrage und will man das überhaupt und ist man das überhaupt? Ja?
Yeah.
Und die letzte Europawahl hat es ja gezeigt, dass die Skepsis da trotzdem halt leider vorherrscht. Aber die ganzen Ängste sind ja nicht eingetreten.
Ja, aber das ist ja das Perfide meiner Meinung nach, dass natürlich Parteien, sage ich jetzt einmal, ja, bestimmte Parteien tatsächlich aus diesen verständlichen Ängsten der Menschen, die auch in den Psychologiebüchern stehen, die auch beschrieben sind, der Mensch braucht so eine Sicherheit um sich herum, auch nach der Bedürfnispyramide und so, das wissen wir ja alles. Und aus diesen Ängsten, die im Menschen da sind,
die ja größtenteils auch irrational sind.
Naja, aber sie sind da und aus denen wird dann Kapital geschlagen. Und so wird das in unserer Gesellschaft dermaßen verschärft. Denn wie so ein Richter in der Sauna einmal mit seinen, ich saß daneben, geredet hat, als so der Bürgermeister in Wales plötzlich 36% verloren hat zugunsten des FPÖ-Bürgermeisters. Na, der ist so super, dieser neue Bürgermeister. Aber er wird es halt auch nicht zusammenbringen, dass er alle Ausländer raushaut aus Wales. Ja? Es wird kein Ausländer rausgehaut werden, auch wenn wir eine rechte Regierung bekommen. Das ist nur, es wird nur Kapital geschlagen aus den Ängsten der Menschen. Und das würde ich mir so wünschen, dass das wenigstens in der Schule von gebildeten LehrerInnen, weltoffenen LehrerInnen, nicht weitergetragen wird. Weil man sagt ja immer, es braucht Bildung, Bildung, Bildung. Ja, aber das passiert offenbar nicht, sonst würden wir nicht die Situation haben, die wir haben.
Elsbeth, da kommen wir ja eben zurück zur Schule. Und deswegen war es schon wichtig, diese gesellschaftliche Wahrnehmung zu beschreiben, weil Schule natürlich genau in diesem Umfeld ist. Und okay, deine Hoffnung, Bildung, Bildung, Bildung und dass LehrerInnen anders sind. Aber wir haben natürlich auch in der Schule auch Menschen, die genau diese Ängste haben und die auch von diesen Ängsten mitgetragen und beeinflusst sind. Und natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, wir haben das Umfeld der Eltern, die auch den Rahmen bringen. Also deswegen diese gesellschaftliche Beschreibung, die wir da jetzt gerade vorher ausgebreitet haben, genau in diesem Umfeld ist die Lebensrealität der Schule.
Schule, ja. Und bevor wir positive Lösungswege oder so noch mehr suchen.
Ach, die gibt es doch.
Naja, ich glaube schon. Es muss ja.
Aber sag.
Aber ich denke mir, ich habe eine Klasse übernommen, die alle in 4 Jahre Volksschule gehabt haben. Und da waren nicht viele, aber immerhin 7 Kinder mit Migrationshintergrund, die also eine andere Muttersprache hatten. Und ich in meiner, ja, darum mache ich ja den Podcast, in meinem Idealismus, wollte das natürlich sofort aufgreifen und habe gesagt, aus welchen Ländern kommen wir denn? Wir haben ja welche, die von ganz weit her kommen. Wie ist es euch ergangen in der Schule und so? Und ich bin auf eine Wand gestoßen, die ich habe bis Weihnachten, Benedikt, bis Weihnachten gebraucht, bis die Kinder bereit waren, zum Beispiel einen Satz in ihrer Muttersprache zu sagen, weil sie 4 Jahre lang sich geschämt haben dafür, wir sind ja Ausländer. Und es war für alle in der Klasse ein unglaubliches Erlebnis, dass dann diese 7 Kinder in ihrer Sprache einen Satz an die Tafel geschrieben haben. Und jetzt kommen wir da zu unseren Vorurteilen. Ich war bass erstaunt, als ich sagte, na, schlagt einen Satz vor, einigt euch in der Gruppe auf einen Satz, den wir jetzt in allen Sprachen hören möchten. Und dann haben die sich auf den Satz geeinigt, ich habe Hunger und möchte etwas essen. Das ist ja schon auch interessant, oder? Ja. Aber es war halt so, das haben sie ausgesucht, nehme ich an. Das war schon ein schönes Erlebnis, wie sich dann die Maria, die eigentlich eine Stille war und gar keinen guten Stand so in der Klasse hatte, weil sie halt irgendwie anders war, auch von ihren Einstellungen und nicht Weihnachten gefeiert hat. Als koptische Christin war, da kam die, wo die ein anderes Fest später gefeiert und so. Und die hat sich dann an die Tafel gestellt und hat von ganz rechts außen begonnen und hat dann in dieser arabischen Schrift da herübergeschrieben, den anderen Kindern ist der Mund offen stehen geblieben, wie die schreibt und so. Und die waren voller Bewunderung und das kannst du und du kannst schreiben. Ja, und so. Und genauso war Russisch an der Tafel und ein anderes Arabisch, weil die Syrerin hat gesagt, ich spreche auch Arabisch, aber wieder anders und so. Was das bedeutet hat für die Klasse und das war so ein großartiger Start für gemeinsames Arbeiten. Und 4 Jahre in der Volksschule, deswegen habe ich dieses Beispiel erzählt, 4 Jahre in der Volksschule ist das nicht Thema gewesen. Zum Beispiel ein schönes Thema. Also ich finde das nach wie vor für jedes Fach, finde ich das gut anwendbar. Und auch wenn die Kinder dann mit den Eltern sprechen, ja, weil oft sind es dann ja auch Eltern, die dann zum Beispiel dem Kind erst lernen müssen, auf Arabisch das zu schreiben. Ja? Also die Bedeutung der Muttersprache, das ist wieder ein anderes Kapitel. Oder dass Eltern dann über die Kinder sagen, wie zu Hause was gefeiert wird oder, dann sind auf einmal alle, dann haben wir eine inklusive Gesellschaft.
Ein gegenseitiges Verstehen.
Ja, darum mag ich ja das Wort Integration nicht mehr. Es wird viel angewandt, aber Integration heißt doch immer, da sind wir. Oder halt eine bestimmte Gruppe.
Und nehmen jemanden.
Und dann
sind
die da außen, ja, die rennen da herum. Aber wir sind ja sehr human und wir
lassen
nehmen sie herein.
Ja.
Und Inklusion heißt einfach so, da sind wir jetzt.
Wir sind wieder bei der Grundhaltung.
Ja, wer ist jetzt alle da? Aha, wir gehören, wir haben was Gemeinsames. Wir gehören alle hier in diese, von mir aus 3a oder wie immer sie heißt. Wir haben gemeinsam diesen Unterricht. Ja. Wir sind alle von uns sind 12 oder 13 Jahre alt, sagen wir mal. Ja, und haben das und das gemeinsam. Da und da sind wir verschieden vom Sport her. Mag der das. Aber ein Unterschied ist auch, wir kommen aus unterschiedlichen Ländern.
Also ich meine diesen Idealismus und von dem träume ich auch.
Ja.
Also ich träume schon auch von einer Gesellschaft, die einfach bei der Inklusivität selbstverständlich ist, wo man, wenn man so will, die Menschenrechte nicht nur heranzieht, um, wenn es irgendwo brenzlig wird, als Argument zu haben oder weil man halt dann irgendeinen Jahrestag feiert oder einen Integrationsbericht präsentiert und vielleicht auch Maßnahmen damit dann rechtfertigt. Es ist die Grundhaltung, es zu leben. Also diese Menschenrechte, ja. Die europäischen Menschenrechte, die wir ja auch in der Charta der Grundrechte in der EU haben, also keine Diskriminierung wegen anderer Sprache, wegen anderer Kultur, wegen anderer Religion oder eben auch anderer sexueller Identität. Wenn das die Grundhaltung wäre, dann wird in unserer Gesellschaft einfach viel, viel leichter gehen, nämlich Akzeptanz, dass das Du und das Miteinander dann möglich ist und ich nicht von vornherein einen Unterschied mache. Deswegen reagieren ja Menschen mit Migrationsgeschichte sehr empfindlich, vor allem wenn sie auch hier geboren sind, wenn sie pausenlos die Frage bekommen,
woher kommst du her?
Wo kommst denn her? Nur weil sie anders ausschauen, müssen sie woanders herkommen. Und diese Inklusivität muss einfach nur mehr werden.
Ja.
Und ich meine, wir haben das Problem beschrieben. Die Probleme gibt es natürlich, weil auch wenn ich das mit Idealismus jetzt und mit meinen Träumen sage, aber Gott sei Dank gibt es ja, und du hast es anfangs ja auch erwähnt, es gibt ja dann auch Beispiele, dass es möglich ist.
Na klar gibt es
die. Und das, wenn einfach wirklich mit, weil sich dann die Anstrengung lohnt, sowohl von der Schulleitung als auch vom Lehrerkollegium, das wirklich versuchen, mit Selbstverständlichkeit zu leben, auch dafür einzutreten und zu kämpfen, den SchülerInnen kann man es am einfachsten vermitteln, weil für die ist es schnell selbstverständlich. Ich glaube, die Aufklärung muss sehr viel einfach auch mit den Eltern passieren.
Klar.
Und da bräuchte man vielleicht einfach noch viel mehr Möglichkeiten, Methoden, die hineinzunehmen. Also ohne da jetzt der Schule wieder was Neues aufzuhalsen, dass sie da jetzt dann Aufklärungsarbeit zu machen haben.
Aber Benedikt, übers Neue werden wir nicht herumkommen. Ja? Das ist, glaube ich, schon noch ein Grund, warum es LehrerInnen auch so schwer fällt, weil sie natürlich sich oft zurückziehen müssen auf die Kernidee. Was will ich vermitteln? Einfaches Beispiel, worauf kommt es mir an bei der Nacherzählung? Ja? Und jetzt haben wir halt seit Jahrzehnten, was ich weiß, ja, aber vielleicht noch länger, bei der Nacherzählung immer die deutschen oder österreichischen Sagen hergenommen. Ja, und die kamen, eine davon kam auch zur Schularbeit. Ja, und in Kärnten machen es die Kärntner, sagen, kaufen ein Buch und so. Ja.
Wobei sich ja, entschuldige, wenn ich dir da ins Wort falle, wobei sich ja auch da etwas verändert hat. Das ist ja ähnlich wie bei den Märchen, weil frühere Generationen mit diesen Sagen oder auch mit den Märchen ja noch aufgewachsen sind als Kinder.
Ja, ja.
Also
bei
wenn
uns
du heute,
ist das völlig unverständlich für die heute.
Natürlich, weil wenn du heute in eine Klasse gehst, dann werden auch die ÖsterreicherInnen, die hier geboren ist, die Sagen nicht kennen und vielleicht den Großteil der Märchen auch gar nicht mehr.
Naja, und von diesem Niedergang des Abendlandes, wenn man jetzt die Sagen nicht mehr machen darf, habe ich schon x-mal reden gehört. Und meine Asla, also ein türkisches Mädchen, das klug genug ist, dass sie ins Gymnasium gekommen ist, ist gescheitert an einer Sage, die da hieß, der Sägepfeiler und der Teufel.
Okay.
Verstehst? Ich habe dann an die Schule geschrieben, welches Konzept sie haben.
Was ist ein Sägepfeiler?
Ich musste selber eben nachlesen. Ich habe es googeln müssen. Ich weiß auch nicht mehr. Es ist irgendeiner, der die Sägen wieder scharf macht.
Okay, feilt.
Ja, ich weiß es nicht. Sie hat es auch nicht schlecht hingekriegt. Ich muss sagen, dafür, dass sie, wie wahrscheinlich auch die österreichischen Kinder, sich nicht ausgekannt hat, aber sie hat als Türkin noch weniger. Ich habe dann der Schule geschrieben, ob sie ein Konzept haben, wie sie auf die Tatsache eingehen, dass sie in einer Industriestadt wie Wels einen relativ hohen Ausländeranteil in den Klassen haben, was das für den Deutschunterricht bedeutet, ob es da ein Konzept gibt. Ich würde das gerne sehen. Ja. Ich habe keine Antwort bekommen, leider. Ja. Und sie ist auch inzwischen durchgekommen, irgendwie. Nur die Frage ist, was können Sie dann? Kommen Sie irgendwie durch oder können Sie dann auch Deutsch? Mhm. Also es läuft schief. Und ich bin ja davon ausgegangen, was hilft? Man muss halt von manchem sich neu überlegen. Was ist die Kernidee der Nacherzählung, sagen wir? Dass ich halt zuhören kann, was ein anderer erzählt oder schreibt und das dann so wiedergeben kann, dass nichts falsch ist.
Mhm.
Ja, aber da muss ich ja bitte nicht die Sage nehmen.
Eben, genau. Aber da wäre halt ein bisschen Flexibilität angesagt.
Ja, und das meine ich natürlich schon. Ich will die Anstrengung, die die Lehrer haben und die Überlastung nicht schmälern und nicht kleinreden. Aber ich will auch schon bei der Ausbildung anderes auch fordern und in der Didaktik eine moderne Didaktik fordern, die eingeht inklusiv auf die Menschen, die halt hier sind.
Eben, aber da geht es ja wirklich extrem langsam. Also das ist sowohl in der Ausbildung, aber auch dann in den LehrerInnenbehelfen bis zu den Schulbüchern.
Ja, leider.
Wie lange und wie kompliziert und auch wie manchmal dann auch viel Blödsinn drinnen steht, Entschuldigung, aber da ist es ja, ich meine, das ist auch bei den Kinderbüchern, wie inklusiv sind sie? Also es gibt dann natürlich so Musterbeispiele und dann tut man halt bei Kindergeschichten halt so ein Alibi, Kindchen dazu mit anderer Haut, genau, damit man es inklusiv macht. Ja?
Ja, aber es braucht halt auch die Fantasie, generell in der Didaktik, die ich halt auch in all den Podcasts immer wieder verbreite und in selber gemacht habe und auch in Lehrerseminaren weitergebe, das braucht es halt. Wenn ich zum Beispiel im Geografieunterricht der ersten Klasse, Gymnasium und Neue Mittelschule, das ist ja gleicher Lehrplan, da lernen sie die verschiedenen Landschaftsformen. Mhm. Ja, dass es eine Wüste gibt und Eis und Berge und so. Und ich muss lernseitig arbeiten. Das heißt, ich muss von dem ausgehen, was bei den Lernenden die schon wissen und was da ist. Also das ist doch aufgelegt, oder? Dass ich dann das Wissen der Klasse ist ja unglaublich größer, wenn auch Kinder, die wissen, wie eine Wüste ausschaut, die vielleicht schon einmal durch eine Wüste gegangen sind oder schon gespielt haben in einer wüstenähnlichen Form, ja, oder die Temperaturen kennen, die wir nicht kennen, nach oben und nach unten, oder die eine Art von Taifun kennen, den es bei uns gar nicht gibt. Das ist alles Lehrplan der ersten Klasse, dass sie so die Erde erfassen können in Geografie. Ja,
aber es geht ja dann auch in anderen Fächern, sei es zum Beispiel
in allen Fächern.
Andere Religionen oder andere Kulturtraditionen. Ja. Auch in Deutsch gibt es da natürlich viele Sachen.
In Deutsch sowieso. Ja. Also es war mir ja immer damals noch, wo wir also noch wenige Ausländerkinder gehabt haben, war mir selbstverständlich, dass ich als Jugendbuch zum Beispiel Hamide spielt Hamide. Es war also ein Buch über ein türkisches Kind, dem der Vater verboten hat, Theater zu spielen, weil ein Mädchen nicht Theater spielen darf. So die Konfrontation mit anderen Einstellungen und so. Und dass jede, ich hatte da 4 oder 5 Kinderbücher, die gibt es eh schon jahrzehntelang, wo die Problematik mit Menschen aus anderen Ländern, die dann zu uns kommen, irgendwie als Geschichte aufgezeigt wird. Mhm. Ich habe das schon vor 20 Jahren gelesen und jedes Kind hat sich eines der 5 Bücher ausgesucht und die 5 Bücher wurden dann irgendwie auch mit in Gruppenarbeiten und so dann besprochen und zusammengetragen und über die Problematik debattiert. Aber da denke ich mir jetzt, ich war offenbar wirklich eine pionierhafte Lehrerin.
Nein, aber das sind extrem viele Barrieren. Also mir fällt ein Beispiel ein, das ich vor kurzem erlebt habe. Ich war beim Schulbesuch und da ging es im Rahmen der EU auch um die Beitrittskandidatenländer. Und ich habe da vorher mitgekriegt, dass eben eine Schülerin tatsächlich auch aus einem Beitrittskandidatenland stammt. Aber mir wurde gesagt, ich sollte das nicht ansprechen.
Ja, genau. Also, da reden wir nicht drüber.
Ja, genau, weil da und natürlich, ich habe es respektiert und ich verstehe es, weil das Mädchen aus dem Land nicht ihre Geschichte und ihre Dramatik auch vielleicht der Familie und der Getrenntheit ansprechen wollte oder ihren Status und Aufenthalt. Aber es spiegelt natürlich, wie tabuisiert das insgesamt ist, weil das spricht ja, es wurde nie angetastet und noch nie der Versuch gemacht, das anzunehmen und ihr auch das Gefühl der Akzeptanz zu geben und auch der Unterstützung. Ja,
ja, offenbar traut man sich da nicht drüber. Ich verstehe es nicht ganz, aber es ist so. Mhm. Sagen wir, in der Klasse von meiner Enkelin im 7. Bezirk, wo ich schon einmal erzählt habe, wo nur 3 Kinder tatsächlich österreichische Muttersprache haben und dann noch 3 Deutsche aus Deutschland und alle anderen eine andere Sprache. Aber das ist voll spannend. Also der Ramadan zum Beispiel, da wurde richtig debattiert, welche sich genau daran halten, schon mit 12 Jahren, und welche sagen, na, mir ist das nicht so wichtig. Also es war auf einmal auch ein Thema, was haltet man ein an religiösen Vorschriften? Und natürlich wäre so etwas schön, ich tue da gar nicht lang das erzählen, sondern ich denke mir, das wäre einfach schön, wenn das auch einmal Unterrichtsthema wäre. Bitte, das ist doch etwas Großes, denke ich mal, für mich. Ein Ramadan verlangt ja den Menschen viel ab.
Naja, aber es ist, nachdem wir so viele Mitmenschen, MitbürgerInnen haben, die Muslime sind, dann wäre es ja eben genau wichtig, auch im Sinne der Akzeptanz und des Voneinanderwissens, auch deren Religion und deren Religionspraxis kennenzulernen, was überhaupt dahinter steckt.
Genau, das ist ja wichtig. Mhm. Und das kann ja ruhig, wenn ich einen muslimischen Menschen, den ich kenne, treffe, sage ich auch, wie geht es dir? Du bist ja jetzt im Ramadan oder so. Ich spreche das an, weil ich finde, der freut sich, wenn ich sehe, dass ich da Anteil nehme und so.
Ja, und es ist dann ja die Offenheit, wie geht man damit um? Aber da wird es ja dann schon wieder problematisch, weil zum Beispiel, nur jetzt ganz konkret, strenggläubige Muslime, die halal leben, das heißt,
ja,
wo einfach dann
richtig
geschlachtet wird, wofür es ja dann natürlich auch entsprechende Schlachthäuser, das ist ja nicht das Problem, dass das gibt, aber es ist natürlich ein Vorurteil, weil das wird ja sofort wieder gesellschaftlich als negativ und etwas Sonderbares bewertet. Dass wir aber auch andere Kultur haben, also außerhalb der Fleischkultur, ja, aber ich sage jetzt einmal, die Menschen, die jetzt besonders auf Steak stehen, haben auch ihre ganz eigene Religion, was die Behandlung des Beefs und des Fleisches anlangt, damit sie ihr wunderbares Ribeye-Steak oder was auch immer bekommen.
Ja, der gestreichelte Schweine. Ich habe neulich irgendwas gehört von so einem Fleisch, was halt da aus Australien zu uns hergeschickt wird.
Also es ist ja eine ganz, die Fleischkultur ist ja auch ganz eine eigene. Nein, ja, aber was wir damit ja meinen ist, man schüttelt den Kopf, wenn man sagt, unsere muslimischen MitbürgerInnen, die machen aus ihrer Kultur kommend einfach eine besondere Schlachtung für den Fleischgenuss als Notwendigkeit. Und wir machen ein Problem daraus, obwohl viele von uns, die jetzt Fleisch konsumieren und leider halt zu viel Fleisch konsumieren, aber da auch ihre eigene Kultur haben. Ja.
Das ist so wie
bei allen. Das ist der Widerspruch der Akzeptanz.
Ja, ich habe sogar zum Kopftuch da meine eigene Meinung. Gerade in Wien, vielleicht ist es in anderen Bundesländern, sehe ich es oft ein wenig anders und auch kritischer. Aber ich sehe in Wien so viele tolle, modisch gekleidete Musliminnen, wo das Kopftuch genau passt zu den Schuhen oder selbstbewusste Frauen, die auch beruflich ihren Weg gehen. Da kann ja nicht mehr sagen, eine unterdrückte Frau, das Kopftuch, möglicherweise ist
es... Wird es wahrscheinlich auch geben, aber siehst du, das wird man ja gar nicht sehen, weil das Vorurteil es gar nicht zulässt.
Ja.
Aber da ist ja schon wieder das Pferd anders aufgezäumt,
ja,
weil unsere Gesellschaft sagt, macht ja zur Bedingung, passt euch einmal an, seid so wie wir.
Durch das Kopftuch,
und Hobby. Suggeriert, ja ganz richtig, und suggeriert, dann nehmen wir euch als die unseren an. Ich würde bezweifeln, dass das ist. Ich glaube, es ist vorgeschoben, man lügt sich da selbst in die Tasche und macht es eigentlich so als Hürde, auch mit der Leitkultur. Man suggeriert, wir haben da wirklich ein gesellschaftliches Problem. Vielleicht, würde da auch mit Sorge sagen, vielleicht steuert das tatsächlich in einen gewissen, und die Polarisierung haben wir, in einen gewissen Kulturkampf hinein. Hoffentlich nicht. Aber ich glaube, es ist sehr unfair und man suggeriert sich da, Methoden und hinein, die man da nicht hätte.
Ja, das finde ich auch.
Aber Elsbeth, also wir können das Problem ja jetzt nicht lösen. Aber ich würde
Positiven.
Ja, eben. Und ich würde sagen, beim Positiven, was sind deine Wünsche? Was sind deine Visionen? Was ist deine Hoffnung? Wo siehst du ein Potenzial?
Also ein Potenzial sehe ich natürlich in dem, durchaus auch schon einmal verordneten und immer noch irgendwie dahin schwebenden Forderung nach lernseitiger Orientierung des Unterrichts. Dadurch kommen Kinder ins Gespräch, dadurch kommen Kinder zum Schreiben, lernen viel besser Deutsch, weil sie, ohne dass ihnen Fehler ausgebessert werden, sich einfach nur ausdrücken lernen. Versuche, deine Meinung aufzuschreiben. Denk nicht an Fehler. Du kannst keinen Fehler machen. Du kannst nichts richtig und nichts falsch machen, ja? Weil jetzt zählt nur, dass du dich selbst ausdrückst. Das bietet das lernseitige Lernen. Das, das wünschen wir uns eigentlich generell schon. Es wünscht sich auch schon das Ministerium oder der Staat, aber es ist halt nicht in jeder Regierung gleich wichtig. Ja? Es war schon einmal wichtiger. Mhm. Und das wäre für mich ein ganz wichtiger Ansatz neben der Haltung. Aber die Haltung ist wahrscheinlich etwas, was man schon vielleicht in der Ausbildung zur Lehrerin fördern kann. Aber auf jeden Fall gehört das so von klein auf im Kindergarten. Ich bin im Kindergarten nicht unzufrieden. Ich habe immer das Gefühl, wenn sie so daherwuseln, wenn ich sie sehe, oder auch Kinder, die ich kenne, wenn ich meine kleine Maus abhole vom Kindergarten. Ich glaube, dass kein Kind dort spürt, ich komme aus einem anderen Land. Mhm. Und die lernen auch die Sprache.
Aber siehst du, da wird es nicht thematisiert. Nein. Weil man den kleinen Stopseln das nur gar nicht aufhalst.
Ja, und die Kinder schauen auch anders. Also ich muss das sagen, ich war immer überrascht und bin es heute noch, weil ich das schon bei so vielen jetzt Kindern gesehen habe, wenn ich zum Beispiel gesagt hätte, schau mal, es gibt auch solche Menschen, die eine ganz dunkle Haut haben oder so, mhm. den Kindern, die so aufmerksam sind, aber das fällt ihnen nicht mhm. auf. Das sind Menschen. Ich habe noch nie gesehen, dass in meinem Umfeld, vielleicht gibt es mhm. das, dass ein Kind gesagt hätte, die Oma, schau, wieso hat die ganz andere Augen, ja, zum Beispiel eine Japanerin, oder wieso ist der schwarz oder so dunkelbraun? Nie.
Nein, das ist retro.
Sie sehen das gar nicht.
Nein, für Kinder ist das Gott sei Dank normal, aber ja. Da wäre das Potenzial
und das ist auch das, wo meine Wünsche hingehen und auch mein Beweggrund, dass ich den Lehrerinnen und Lehrern Mut machen würde, einfach dem ins Auge zu schauen, was ist, und statt zu jammern, einfach zu überlegen, welche Methoden könnten mir helfen, eben mit dieser Lernseitigkeit, dass meine Schülerinnen mit Migrationshintergrund nicht mitgeschleppt werden, mhm. weil dann können sie ja nichts am Schluss, mhm. sondern dass die am Schluss auch tatsächlich Deutsch können. Und da ist auch natürlich, das ist ein Podcast für DeutschlehrerInnen, weil wenn ich aufsagen muss, ich, du, meiner, mir, mich, du, deiner, dir, dich, so lerne ich nicht Deutsch, auch nicht als österreichisches Kind. Ich lerne die Sprache nur im Sprechen, dass ich mich ausdrücken muss, dass ich, was weiß ich, der Lehrerin aufschreiben muss, was ich schon kann, dass ich bei einem Fehler eine Geschichte schreibe, dass ich schon wieder, ich zitiere da eine Schülerin, jetzt habe ich schon wieder nämlich mit stummem H geschrieben und dabei soll ich mir das doch merken, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Und bei ziemlich ist es auch so, das merke ich mir jetzt auf ewig. Weißt du so, du brauchst nicht alle Fehler verbessern, sondern nur 3 Lieblingsfehler. Das sind so ganz kleine Hürden. Ich sag Lieblingsfehler. Mhm. Such dir 3 Lieblingsfehler aus. Weißt du, solche Sachen.
Ich finde ja, also es ist auch ein Wunsch, aber das trifft sich ja auch mit deinem, auch die Motivation. Also
ja.
Die Motivation, ich glaube, da wünsche ich den LehrerInnen einfach viel Motivation, selbst auch motivieren zu können. Also die Kinder, die SchülerInnen zu motivieren, einfach weil das Gespräch, wie du sagst, die Sprache zur Sprache befähigt. Und natürlich, wenn die gewisse Basis da ist, möglichst auch eine Motivation zum Lesen. Geht halt auch vielleicht mit dem Interessieren fürs Lesen. Ja. Also, dass ich dann auch die interessante Lektüre empfehle, die sie abholt, die sie interessiert, die sie betrifft. Also ich glaube, man kann schon sehr viel steuern beim Lernorientierten, dass man auch die Motivation immer wieder wirken lässt und berücksichtigt,
Und die kommt auch so. So
ja,
kommt
und auch so kann man es auch steuern, ja. Weil ich natürlich, wenn ich mir bewusst mache, wie kann ich meine SchülerInnen letztendlich auch in meiner Verantwortung motivieren, dass sie mehr interagieren und dass sie auch dann auch mehr lesen, weil das den Wortschatz und ja. die Sprachsicherheit verbessert. Ja. Da muss man halt kreativ auch sein, methodisch
ja.
und diese Kompetenz hat eine Lehrkraft durch seine Ausbildung.
Naja, eben zu wenig wahrscheinlich. Ja,
ja, aber das wäre halt ein Gesichtspunkt, den man sehen muss.
Das, glaube ich, ist wirklich das Wichtigste und möchte nur einen Vorteil dazu sagen. Ein guter lernseitiger Unterricht braucht kaum mehr Eltern. Weißt du, der herkömmliche Unterricht braucht so viel Elternhilfe. Ja, da dann die Eltern schon ein Referat zusammensetzen, schreiben dem Kind was auf. Wir haben Geografietest, also lernen wir gemeinsam. Die Bildungsfamilien, da sind ja viele Dinge in der Schule, Familiengeschichten.
Ja, und wer weiß, ob die Kinder dadurch dann eigentlich mehr lernen.
Na, das ist eben eh so, dass es nicht so ist.
Die Lehrerin freut sich vielleicht über das Ergebnis, aber es verfälscht natürlich
alles.
Ja, und
es macht dann auch die Spaltung zu jenen Kindern, die halt die Eltern nicht haben, die sie unterstützen, weil die einfach entweder zum Beispiel tatsächlich einen ganzen Tag in einer Hacke stehen, wo sie saumüde nach Hause kommen, oder weil sie, wie zum Beispiel meine türkische Freundin, dafür kämpfen musste, dass sie überhaupt eine Schule machen darf. Ja, und natürlich auch nicht ewig lange, ich glaube 20 Jahre konnte sie nicht gescheit Deutsch lesen, weil ihr der Mann auch keinen Kurs gezahlt hat. Das darf man ja alles nicht vergessen. Weißt du, immer höre ich das, und dann kommen sie daher und sind eh nur Wirtschaftsflüchtlinge. Weißt du?
Und Deutsch wollen sie auch nicht lernen.
Ja, und das muss man einmal alles hinterfragen. Ja, ja. Ja. Ich habe schon einmal gesagt, fragt eure Eltern einmal, wenn es notwendig ist, dass ihr jetzt sofort alles verlassen müsst und weggehen müsst, weil aus irgendeinem Grund, ist eh egal, wie würde es euch da gehen, was würdet ihr mitnehmen, wie gern würdet ihr weggehen und wie schwer würde es euch fallen. Ja? Weil ich glaube auch, also so diese, dass das auch ein Vorurteil ist. Sie wollen ja nur uns was wegnehmen, uns ausbeuten, weil sie selber arbeiten sie nicht genug. Und bei uns kriegen sie leichter Geld, jetzt kommen sie
ja,
her.
Aber das ist wieder Neidgesellschaft und das wird natürlich
auch... Und da
wollen
wir heute nicht reden drüber, ja.
Ich möchte zum Abschluss auch noch eine Vision sagen, die geht jetzt nicht zur Volksschule, sondern vielleicht ein bisschen dann schon höhere Stufen. Aber ich wünsche mir zum Beispiel, dass Schulen entdecken, wie ich es kennenlerne, die Erasmus Plus zu ihrer Schulidentität machen, weil sie mit ihren SchülerInnen ins Ausland gehen, weil sie die LehrerInnen ins Ausland schicken und von der Auslandserfahrung profitieren, dass Schulen, Schulleitungen, LehrerkollegInnen, einfach entdecken, dass sie in der eigenen Schule so viel Multi haben, Multikulti, und dieses Multikulti auch als Positives entdecken und vielleicht auch zu einer Kulturidentität, einer Schulidentität machen, nämlich es befreien aus dieser negativen Behaftung, aus der Problembehaftung, also dass man vielleicht auch manche Probleme versucht zu entschärfen und nicht noch größer macht, sondern dass man das positive Potenzial auf der anderen Seite entdeckt.
Die Bereicherung.
Und genau, ganz richtig, dass man die Bereicherung, also dass man Inklusivität als Identität sieht und unter dem Gesichtspunkt der Bereicherung und das eigentlich auch zum Leitbild, zum Aushängeschild der Schule macht. Und eigentlich versucht herauszuarbeiten, und da muss halt auch eine Schulleitung und ein Kollegium kreativ sein, wie man das vermitteln kann. Und deswegen habe ich gemeint, was man mit Erasmus Plus versucht zu zeigen und hier in der eigenen Schule hat. Aber es geht um das Bewusstmachen, da ist die Bereicherung und wie vermittle ich auch die.
Und möge sich diese Handvoll Schulen, die das schon machen, aber es ist wirklich nur eine Handvoll, mögen sich die vermehren. Mhm. Und die haben kein schlechtes Niveau, die das schon machen. Da es ist kein Niveauverlust. Im Gegenteil, dann können alle in ihrer Art, die Begabten und die Schwächeren in ihrer Art, sich steigern und einen Zugewinn machen. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Lanze gebrochen für das Bereichernde und Schöne, haben zwar verstanden die Belastung, die Lehrer damit haben, aber
wir können
haben,
natürlich nicht alles auflösen.
Haben vielleicht ein bisschen zu wenig noch uns gekümmert um die
Alltagsproblematik.
Ja, aber ich glaube, darüber wird Tag und Nacht und in jeder Gewerkschaft, also ich ärgere mich auch über Lehrergewerkschaften, die nicht auch einmal den Tatsachen ins Auge schauen und sagen, wie es anders gehen kann. Denn das habe ich bewiesen in meiner Arbeit und das gebe ich auch weiter in den Seminaren. Ein lernseitiges Unterrichten ist letztlich nicht eine Überbelastung und Mehrarbeit, es ist eine andere Art. Man muss schon was umlernen, ja, aber es ist eine andere Art zu unterrichten, eine andere Art, an einen Lernstoff heranzugehen, aber im Endeffekt bringt er mehr Motivation und mehr Lernerfolg. Mhm. Und das ist wichtig.
Und eine offene Grundhaltung und im Miteinander, auch im Multikulti, im inklusiven Miteinander eine Bereicherung zu erkennen, ist ähnlich, ist auch nicht anstrengender, sondern es kann zu mehr einfacherem Leben und einfacherem Miteinander und
keinem Ärger
führen.
Ganz weniger
richtig.
Ärger.
Ja, ganz richtig.
Benedikt, das wünschen wir uns.
Ja, eben. Und weißt du, Wünsche sind dafür da, dass sie in Erfüllung gehen. Und daran glaube ich. Ich danke dir.
Danke, Benedikt.